Die meisten Schüler gucken immer Nachrichten, Videos, Bilder von toten Kindern in Gaza und sind so aufgeregt. Sie denken immer, wird das für uns passieren? Es ist schlimm, was in Gaza passiert, und sie kommen mit all diesen Gefühlen hier in die Schule.
Sagt die palästinensische Leiterin einer Schule im Westjordanland, die in diesen Tagen etwas Besonderes ist, Talita Kumi. Sie wirkt wie eine Insel, auch wenn sie das nicht ist. So ist in den ersten Kriegstagen eine Rakete der Hamas, die eine nahegelegene israelische Siedlung treffen sollte, in der Nähe der Schule explodiert. Und doch hält die Schule an ihrem Friedensprojekt fest, die Religions- und Volksgruppen in dieser zerstrittenen Region miteinander zu versöhnen.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Margarete Wohlan. Hallo. Für ein solches Projekt ist die Zeit gerade nicht die beste. Es ist Krieg. Zudem ist gerade Ramadan und Anfang Mai wird das orthodoxe Osterfest begangen. Talita Kumi liegt in der Nähe von Bethlehem. Unsere Reporterin Pia Steckelbach lebt in Tel Aviv. Die Checkpoint-Situation für die Fahrt war nicht klar. Um doch hinzukommen, hat sie auf den öffentlichen Bus verzichtet und ein Taxi genommen. Auch das ein Symptom für die momentane Situation im Westjordanland.
Unterrichtsbeginn in Talita Kumi. Eine Schule zwischen palästinensischer und deutscher Kultur, zwischen Nahostkonflikt und Alltag im besetzten Westjordanland. Der Schulkomplex liegt in Bet Jala, zwischen Jerusalem und Bethlehem. 800 Kinder und Jugendliche lernen hier. Kindergarten, Grundschule, Gymnasium und Fachhochschule befinden sich auf einem Gelände. Und Talita Kumi ist eine evangelische Schule. Jeden Morgen gibt es eine Andacht in der hauseigenen Kirche. Bet Jala hat wie die Nachbarorte Bethlehem und Bet Zahur eine große christliche Bevölkerung. Die meisten sind orthodox, es gibt aber auch Katholiken und wenige Lutheraner. Talita Kumi ist nicht die einzige christliche Privatschule in der Umgebung, aber die einzige, an der Schüler nicht nur den regulären palästinensischen Schulabschluss machen können, das sogenannte Taujihi, sondern auch die Möglichkeit haben, das deutschsprachige Auslandsabitur zu absolvieren. Matthias Wolf ist der deutsche Schulleiter. Er sitzt gerade in seinem Büro. Er ist besonders stolz auf das Zusammensein von christlichen und muslimischen Kindern.
Das zeigt sich daran, dass wir die Morgenandacht haben, die wir übrigens gemeinsam besuchen, die alle Kinder besuchen müssen auch, die aber auch so gestaltet wird, dass wir bei den Muslimen auch Verständnis, also wir machen jetzt hier keine Werbung für eine Religion, aber wir leben unseren Glauben auch ganz frei, muss ich sagen. Wir haben beispielsweise auch keinen Hijab, das möchten wir nicht, dass wir uns untereinander an der Kleidung erkennen. Und das müssen also Eltern schon, die hierher kommen, akzeptieren.
Trotzdem gibt es manchmal Reibereien, besonders wie jetzt im Fastenmonat Ramadan.
Das begegnet uns schon beispielsweise, dass ein palästinensisches Kind sagt zu einem Grundschulkind, du bist aber schwach, du fastest ja nicht. Und da haben wir natürlich auch dem christlichen Kind Mut gemacht zu sagen, warum es jetzt nicht fastet, dass es auch im Christentum Fastenzeiten gibt, ja. Aber dass Nicht-Fasten nicht gleich Schwachsein bedeutet. Das greifen wir auch im Religionsunterricht auf, greifen wir auch in den Andachten auf, dass das möglichst viel oft auftaucht. Wir sind hier einfach eine gemeinsame Schule, aber wir achten die Traditionen des jeweils anderen.
Allerdings müssen aktuell auch ganz andere Themen aufgegriffen werden. Seit Oktober herrscht Krieg in Gaza, nicht weit weg. Und im Westjordanland sind die Spannungen groß.
Die meisten Schüler gucken immer Nachrichten, Videos, Bilder von toten Kindern in Gaza und sind so aufgeregt. Sie denken immer, wird das für uns passieren? Es ist schlimm, was in Gaza passiert, und sie kommen mit all diesen Gefühlen hier in die Schule.
Das sagt Laura Bishara, die palästinensische Schulleiterin. Die junge Frau war selbst einmal Schülerin an der Talita Kumi, hat so Deutsch gelernt. Die Lehrer, sagt sie, haben seit dem Ausbruch des Krieges in Gaza am 7. Oktober verstärkt mit aggressivem Verhalten der Kinder zu tun. Von Normalität war hier zunächst keine Rede. Und auch fast 6 Monate nach Kriegsbeginn ist die Lage im Westjordanland vom Krieg bestimmt. Talita Kumi liegt genau zwischen dem israelisch kontrollierten C-Gebiet des Westjordanlands und dem A-Gebiet, das von der palästinensischen Autonomiebehörde verwaltet wird. Über 100 Schüler kommen aus Ost-Jerusalem. Sie müssen zusätzlich einen Checkpoint überqueren, wenn sie zur Schule und wieder nach Hause wollen. Und auch für Schüler, die aus entfernteren Städten wie Hebron im Süden des Westjordanlands kommen, kann der Weg durch spontane Straßensperren der israelischen Armee beschwerlich sein. Und noch etwas ist anders in diesem Schuljahr. Eigentlich sind in der Osterzeit die Straßen Bejalas von den Paraden der Pfadfinder, von Trommeln und Singen erfüllt. In diesem Jahr bleibt es still. Sportlehrer Nader Al-Qas betreut die Pfadfinder der Talita Kumi. Gerade kommt er vom Unterricht in der Turnhalle.
An Ostern sind wir in Bejala eigentlich drei Gruppen, die an den Paraden teilnehmen. Normalerweise sind die Paraden sehr wichtig. Die Pfadfinder lieben es, vor ihren Familien aufzutreten, die Trommeln zu spielen. Aber wir sind gerade nicht in Feierlaune.
Der Schulalltag muss dennoch weitergehen. Nur aktuell sind die Stunden etwas kürzer wegen des Ramadan. Das Pensum ist hoch, auch schon in der Grundschule.
Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Na, gut geruht. Na, gut geruht. Ein lecker Kakao.
Andra Meier ist die Leiterin der Grundschule und Lehrerin dieser vierten Klasse. Sie unterrichtet Mathe und Deutsch. Und Deutsch ist auch die Unterrichtssprache.
Ich möchte von Sarah wissen, wann sie morgens aufsteht. Was muss ich Sarah fragen? Riham.
Wann stehst du auf?
Richtig, genau.
Dadurch haben die Kinder einen Wahnsinnsplan. Die haben also 36 Stunden in der Woche. Ja, es ist sehr heftig. Und lernen Deutsch, Englisch und Arabisch ab der ersten Klasse. Und Arabisch ist für die eigentlich auch eine Fremdsprache, weil das Hocharabisch völlig anders ist als das, was sie hier sprechen.
Im Nebengebäude wird gerade ein Klassenraum für eine Prüfung vorbereitet. Denn heute ist ein wichtiger Tag für den 15-jährigen Issa. Er muss sich mündlich in Deutsch beweisen. Issa hat einen Vortrag vorbereitet und sich dafür das Thema BMW ausgesucht. Er liebt Autos und immerhin ist BMW ja eine deutsche Firma.
Bist du nervös?
Nein, ein bisschen.
Schaut mal, ob ihr den Computer in Gang bringt.
Lehrer Siegfried Krämeier ist erfahrener Prüfer. Er ist eigentlich schon pensioniert und letzten Herbst zurück an die Talita Kumi gekommen, um auszuhelfen. Mittlerweile kennt er die Methoden seiner Schüler gut.
Issa war einer von denjenigen, die gestern Abend zu spätnächtlicher Zeit geschrieben haben, sie möchten eigentlich die Prüfung später machen, so wie das hier im Land nicht unüblich ist. Und den ich heute Morgen noch überzeugen konnte, dass das doch machen sollte.
Issa, du weißt, dass wir zuerst ein paar Fragen zur allgemeinen Dinge stellen?
Issa steht jetzt vorne, hält sein Handy mit Notizen in der Hand. Für ihn geht es um viel. Er will später sein Abitur auf Deutsch machen und muss die Sprachprüfungen bestehen.
Dann lass uns mal was hören über BMW.
Okay, Eigenschaften, seine Farbe. Es gibt wie ein Tablet in diesem Auto, also man könnte die Farbe von es wählen. Und 100% umweltfreundlich ist ein elektrisches Auto. Das bedeutet, dass es keine Umweltverschmutzung macht.
Issa hat es geschafft. Er hat bestanden, wenn auch nur knapp. Das deutsche Abitur und ein Studium im Ausland sind im Westjordanland hoch angesehen. Umgerechnet rund 120 Euro müssen Eltern für den Schulbesuch ihrer Kinder in Talita Kumi jeden Monat zahlen. Für viele nicht leicht. Die wirtschaftliche Lage ist schlecht. Der Tourismus bleibt aus und die Grenzen nach Israel bleiben seit dem 7. Oktober für palästinensische Arbeiter, die in Israel ihren Lebensunterhalt verdienen, zu. Heute haben wenigstens zwei Absolventen vom letzten Jahr den Weg zurück in ihre alte Schule gefunden. Gerade gehen sie durch die Flure, auf der Suche nach ihren ehemaligen Lehrern. Mohammed studiert heute in Darmstadt Biotechnologie. Ein Fach, das es, wie er sagt, an palästinensischen Unis nicht gibt.
Die Leute in Deutschland merken nicht, dass wir nicht in Deutschland geboren sind sogar. Unsere Sprache ist richtig gut und wir haben die Kenntnisse von der Schule bekommen. Und diese Art und Weise, wie man in die deutsche Studiengang reingehen kann, ohne Schwierigkeiten zu haben.
Nach dem Studium will er zurück, genauso wie sein Kumpel Salim, der in Freiburg Medizin studiert.
Im Endeffekt werde ich zurückkommen, um einfach meiner Familie zu helfen und hier zu arbeiten und mein Land zu entwickeln.
Bei mir ist auch dasselbe. Also jetzt die Plan gerade ist, dass ich meinen Bachelor fertig mache, sogar auch meinen Master. Bisschen Erfahrung bekommen, also arbeiten, ein Jahr, zwei Jahre. Im Endeffekt würde ich auch hier kommen, damit ich die Kenntnisse, die ich bekommen habe, alles, was ich erfahren habe, hier reinzubringen und die Leute eine andere Idee vom Studieren hier zu geben.
Eine andere Art des Lernens hat auch Geschichtslehrerin Rania Salsa an der Talita Kumi kennengelernt. Sie sitzt gerade im Lehrerzimmer, hat Pause. Auch sie, eine ehemalige Schülerin, hat 9 Jahre in Deutschland verbracht, bevor sie nach Bejala zurückkehrte. Für sie sind die Vorteile der deutschen Bildung klar.
Dass man aus verschiedenen Perspektiven auf die Sache schaut, dass es eine Quellenanalyse gibt und dass der Schüler oder Student die Möglichkeit bekommt, auch seine eigene Meinung zu äußern, Stellung nehmen zu können. Und dass man irgendwann mal lernt, Sichtweisen, Perspektiven einzunehmen, selbst wenn man nicht damit zufrieden ist, aber sich in der Lage der Menschen versetzen zu können.
In unseren Ohren klingt es ungewöhnlich, dass der deutsche Bildungsansatz so gelobt wird. Aber wenn man bedenkt, dass in vielen israelischen und palästinensischen Schulbüchern der Konflikt fortgesetzt wird, wo in den einen nicht die Nakba erwähnt wird und in den anderen nicht der Holocaust, dann ist der Ansatz, die Perspektive des anderen einzunehmen, nicht der schlechteste. Wir bleiben im Westjordanland, wenden uns aber einer anderen Gruppe zu, die eine der wahren Bedrohungen des Friedens ist. Die Siedler im Westjordanland. Schon vor dem Krieg haben sie durch Schikanen und Gewalt die Palästinenser aus ihren Dörfern vertrieben. Seit dem 7. Oktober haben sich diese Vertreibungen verschärft. Unser Korrespondent in Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler, hat die Menschen, die ihre Häuser verlassen mussten, besucht, hat mit Menschenrechtsorganisationen gesprochen und auch mit den Siedlern.
Ein Besuch im Jordantal vor einigen Wochen, eine karge Gegend in den Hügeln. Der Ort wird Hirbet Ein Rashash genannt. 18 Familien leben hier, rund 85 Menschen. Die Gegend gehört zum sogenannten C-Gebiet. Das sind mehr als 60% des Westjordanlands. Seit den Oslo-Verträgen hat Israel hier die volle Kontrolle. Das heißt, israelisches Militär und israelische Polizei wachen über die Sicherheit, aber auch über eine Baugenehmigung entscheidet hier der Staat Israel. Damals, in den 90er Jahren, war der Plan, dass die C-Gebiete innerhalb von 5 Jahren Teil eines palästinensischen Staates sein sollten. Dazu ist es nie gekommen. In Hirbet Ein Rashash stehen keine Häuser, eher Hütten. Die Männer sitzen zusammen in einem großen Raum. Auch Sliman Salameh Sawache, ein großer Mann mit Schnurrbart und weißer Kopfbedeckung. Und wenn man ihm glaubt, ist sein Leben die Hölle.
Die Frauen und die kleinen Kinder haben Angst. Wenn sie morgens aufstehen, fragen sie, sind die Siedler gekommen? Wenn sie in die Schule gehen, fragen sie, sind die Siedler da? Die kleinen Kinder und die Frauen. Aber für uns ist das schon normal geworden.
Sie leben hier von ihren Schafen, die sie in der Gegend weiden lassen. Die Siedler, das sind jüdische Israelis, die der Meinung sind, das Land gehöre ihnen. Immer wieder kämen sie vorbei und schikanierten die Menschen hier, erzählt Sliman Salameh Sawache. Wir sind hier unterwegs, unterwegs im Westjordanland, das von Israel völkerrechtswidrig besetzt wird. Wir sprechen mit den Beteiligten, wollen uns selbst ein Bild machen. Inzwischen haben die 18 Familien von Hirbet Ein Rashash aufgegeben. Palästinenserinnen und Palästinenser wohnen hier jetzt nicht mehr. Hirbet Ein Rashash ist kein Einzelfall. Es gibt weitere Ortschaften im Jordantal mit ähnlichen Entwicklungen. Wir sind unterwegs mit Yehuda Shaul. Ein großer, kräftiger Mann. Als israelischer Soldat war er im Westjordanland. Danach hat er mit anderen die Organisation Breaking the Silence gegründet, ist heute einer der prominentesten Kritiker der israelischen Besatzung und des Siedlungsbaus.
Das Land, das hier von 1967 bis heute bebaut ist und auf dem sich entwickelte Siedlungen befinden, beträgt 8000 Hektar. Das ganze Westjordanland hat 560.000 Hektar. Rechne nach. Wir sprechen von weniger als 2% bebautem Gebiet. Mit Landwirtschaft, also dem Anbau, haben die Siedler nochmal 12.000 Hektar. Aber was wir in den letzten 2-3 Jahren sehen, ist, dass sie ihre Sprache verändert haben. Jetzt ist es ein Kampf um die offenen Gebiete. Sie sagen, alle offenen Gebiete müssen uns gehören. Idealerweise sollen alle Palästinenser zusammen in Enklaven sein. Jetzt sind wir in einem Kampf um die offenen Gebiete.
Yeah, so now we are in a battle over open space. Yehuda Shaul beobachtet diesen Kampf schon lange. Doch inzwischen, sagt er, gäbe es eine neue Qualität. Ganze Gebiete des Westjordanlandes würden nach und nach entvölkert. Für Jehuda Schaul steht fest, die andauernde Landnahme im Westjordanland folgt einem Plan. Das ARD-Studio Tel Aviv hat eine Aufnahme zugespielt bekommen. Sie stammt von einer Konferenz, auf der radikale Siedler über einen solchen Plan sprechen. Das war vor etwas über 3 Jahren. Eingeladen hatte die Organisation Amana. Ziel von Amana ist es, Siedlungen auszubauen und die dazugehörige Infrastruktur, also Straßen, Strom- und Wasserleitungen, Telekommunikationsnetze. Vieles davon zahlt der Staat Israel. Als Ziel geben Vertreter von Amana außerdem eine Besiedlung des Westjordanlands mit 1 Million Israelis an, also rund doppelt so viele Siedler wie heute. Diese Ziele werden von Teilen der israelischen Regierung unterstützt. Benjamin Netanyahus rechtsextreme Koalitionspartner stellen sicher, dass auch in Kriegszeiten Geld in den Siedlungsbau und in die Infrastruktur der Siedler im Westjordanland fließt und dass neue Projekte, tausende neue Wohneinheiten genehmigt werden. Im Detail wurde auf der Konferenz, die von der rechten Organisation Amana ausgerichtet wurde, besprochen, wie man ein möglichst großes Gebiet kontrollieren kann. Das war vor 3 Jahren. Inzwischen hat sich die Landnahme weiter beschleunigt. Darüber kann Dror Etkes genaues berichten. Der Experte dokumentiert die Vertreibung von Palästinensern und die Landnahme der Siedler im Westjordanland. Auf seinem sehr abgenutzten Computer zeigt der Israeli in einem Café, wie er arbeitet. Dror Etkes trägt alle Daten zusammen, die er bekommen kann. Er vergleicht Luftbilder, verarbeitet Verwaltungsdaten, spricht mit Zeugen und er ist selbst viel im Westjordanland unterwegs. Etliche Organisationen, auch in Israel, nutzen seine Daten.
Wir sprechen über die großen offenen Flächen im Westjordanland. Hier ist der Großteil der palästinensischen Landwirtschaft. Und hier sind die Weideflächen für die Herden. Die palästinensischen Hirtengemeinschaften sind von diesen Gebieten abhängig.
Die radikalen Siedler nähmen sich große Teile dieses Landes, so Dror Etkes, indem sie eigene Höfe gründeten, den palästinensischen Herdengemeinschaften ihre entgegensetzten. Denn nichts sei so effektiv wie eine Schafherde, um eine möglichst große Fläche Land zu vereinnahmen. Dror Etkes zeigt seine akribische Arbeit auf der Karte. Da sind inzwischen mehr als 130 israelische Siedlungen, abgeschlossene Wohngebiete, zum Teil ganze Städte. Aber ihn interessieren vor allem die landwirtschaftlichen Außenposten der Siedler. 77 gibt es davon inzwischen im Westjordanland. Mit ihren Herden halten sie große Flächen besetzt. Durch den Vergleich von Luftaufnahmen hat Dror Etkes die Außenposten auf seinen Karten markiert. In der Summe geht es um viel Land. Mehr als 24.000 Hektar werden nach den Berechnungen von Dror Etkes inzwischen von Siedlern mit ihren Herden kontrolliert. Das seien etwas weniger als 7% des gesamten Westjordanlandes, sagt er. Nach den Berechnungen von Dror Etkes ist mehr als die Hälfte der Gebiete, die heute von Siedlern mit ihren Herden kontrolliert werden, palästinensisches, zum Teil privates palästinensisches Land. Das sei eine neuere Entwicklung der letzten 2 Jahre, meint Etkes. Es gehe dabei um Enteignung und um die Vertreibung von Menschen.
And it's important to understand that the violence is a built-in component in the story.
Es ist wichtig zu verstehen, dass Gewalt ein Teil des Vorgehens ist. Denn wenn du so einen Außenposten einrichtest, geht die Arbeit erst los. Jetzt musst du sicherstellen, dass im Gebiet um deine Farm keine Palästinenser mehr sind. Das Problem? Das Gebiet wird von Palästinensern genutzt, für ihre Herden und für Landwirtschaft. Und wie macht man das? Es gibt nur einen Weg: Gewalt.
Mit dem 7. Oktober, dem Terrorangriff aus dem Gazastreifen auf Israel, hat sich die Lage auch im Westjordanland verschärft. Einerseits gab es dort mehr Sicherheitsmaßnahmen, auch Verhaftungen wegen möglicher Unterstützung des Terrors dort. Aber im Schatten des Gazakriegs haben auch Landnahme und Vertreibung von Palästinensern zugenommen. Organisationen wie B'Tselem, die seit Jahren Menschenrechtsverletzungen in den besetzten Gebieten aufdecken, haben die Fälle dokumentiert. 16 Gemeinschaften, 151 Familien, mehr als 1.000 Menschen haben seit dem 7. Oktober, seit dem Beginn des Kriegs in Gaza, ihre Häuser verlassen. Sie haben aufgegeben, sich der anhaltenden Gewalt gebeugt. So wie in Chirbet Eina Rashash. Am 9. Oktober haben Siedler die Straße zu dem Ort blockiert. Dadurch kamen Menschen und Tiere nicht mehr an Wasser. Am 13. Oktober verließen zuerst die Frauen und Kinder den Ort. Am 16. Oktober dann auch die Männer mit rund 1.500 Schafen. Immer öfter aber seien Soldaten im Westjordanland auch selbst die Aggressoren, bestätigt Jehuda Schaul, der hier mal selbst als Soldat im Einsatz war. Auch früher hätten sich israelische Soldaten hin und wieder an Übergriffen auf Palästinenser beteiligt, heute aber habe das System.
Post October 7,
The settlers are the soldiers and the army is the settlers.
Nach dem 7. Oktober sind Siedler die Soldaten. Die Armee besteht aus den Siedlern. In diesem Krieg sind die richtigen Soldaten, die besser trainierten und ausgerüsteten, aus der Westbank nach Gaza und an die Grenze zum Libanon versetzt worden. Und im Westjordanland dienen die Reservisten. Das sind regionale Bataillone, Einheiten, die hauptsächlich aus lokalen Siedlern bestehen. Die gleichen gewalttätigen, manchmal verurteilten kriminellen Siedler, die vor 6-7 Monaten palästinensische Gemeinschaften zusammengeschlagen haben und sie dort, wo sie leben, vom Land vertrieben haben, tun das jetzt in Uniform und mit Gewehr, mit voller Autorität.
Now in uniform gun with full authority.
Anfang November hatten wir Jibril Musa Abu Aram besucht. Der Bauer lebt auch in den Hügeln südlich von Hebron. Er kann Urkunden zeigen, die belegen, dass das Land, das er bewirtschaftet, ihm gehört. Er hat viele Olivenbäume. Auch zu ihm seien die Siedler in Soldatenuniform gekommen, erzählt er uns.
Einer von denen, die ich kenne, hat mich schon vorher angegriffen und versucht, meine Schafe zu vergiften. Ein Siedler. Aber jetzt trägt er eine Soldatenuniform.
Damals hat er angefangen zu weinen, als wir ihn besucht haben. Jetzt hat er uns eine Sprachnachricht geschickt. Er schlafe mittlerweile mit seiner Frau woanders aus Angst vor nächtlicher Gewalt. Dreimal wurde er angegriffen. Auf seinem Land sind inzwischen die Schafe der Siedler. Seine Oliven konnte er dieses Jahr nicht ernten.
Die Polizei sagt, dass es den Siedlern erlaubt ist, mit den Schafen die Türen meines Hauses zu erreichen, solange sie das Haus nicht betreten. Allerdings darf ich mich nur 30 Meter von meinem Haus entfernt aufhalten. Sie sind jetzt auf dem Land. Sie verteilen die Schafe auf den Feldern und wandern dort frei umher, mit 10 Leuten bei sich.
Solange das so bleibt, wird es Frieden im Nahen Osten nicht geben. Israelische Menschenrechtsorganisationen verzeichnen einen massiven Anstieg von Siedlergewalt seit dem 7. Oktober. Die USA haben inzwischen Sanktionen gegen 7 gewaltbereite Siedler erlassen und auch die EU hat nun Sanktionen beschlossen. Wir bleiben dran. Wenn Sie mehr über die Schulen in den israelischen und palästinensischen Gebieten erfahren möchten, kann ich Ihnen eine Weltzeit vom 11. April 2023 empfehlen. Sie müssten also etwas zurückscrollen. Damals hat Judith Hoppe davon erzählt, wie an den israelischen Schulen über die Nakba und an den palästinensischen Schulen über den Holocaust unterrichtet wird. Es lohnt sich. Ich bin Margarete Bohlan. Machen Sie es gut.